Nun gut, es ist so, dass wir als Rote Hilfe tatsächlich einen erfreulichen Mitgliederzuwachs haben. Ich führe das zum einen dadurch zurück, dass wir eine kontinuierliche Solidaritätsarbeit in verschiedenen politischen Bereichen der linken Bewegung leisten. Wir sind ansprechbar, wir sind vor Ort, wir unterstützen von Repressionen Betroffene kontinuierlich. Da werden Leute dann oder auch Aktivistinnen und Aktivisten Mitglied bei uns. Die Schattenseite der Angelegenheit ist, dass natürlich auch die Repression und auch die Repressionskosten steigen. Und deswegen sehen sich wahrscheinlich auch noch mehr Aktivistinnen und Aktivisten gezwungen, der Roten Hilfe beizutreten. Aber das stärkt uns und wir finden, es ist positiv, kollektiv zu agieren, wenn es zu Polizeigewalt und Repression kommt.
Jetzt hat aber der Verfassungsschutz euch in Bremen wieder auf die Liste genommen, nachdem ihr das Jahr davor, also den Verfassungsschutzbericht 2016, dagegen geklagt habt und Recht bekommen habt, dass ihr so nicht da ohne Begründung aufgeführt werden könnt.
Ja, das ist richtig. Und der Verfassungsschutz versucht dadurch, würde ich sagen, unsere Arbeit zu behindern und uns zu stigmatisieren. Wir haben Bündnisarbeit mit verschiedensten sozialen Bewegungen. Und wenn man uns dann als gewaltorientiert darstellt, um diesen Begriff geht es ja vor allen Dingen auch, dann soll das natürlich abschrecken. Wir sind nicht gewaltorientiert, ganz im Gegenteil sind wir solidaritätsorientiert. Wir unterstützen von Repression Betroffene. Und das ist nichts, was wir da zurücknehmen müssten. Ganz im Gegenteil. Wir prüfen die rechtlichen Möglichkeiten, auch wieder dagegen vorzugehen. Der Knackpunkt im letzten Jahr war ja, dass das Gericht auch entschieden hat, es müsse eine entsprechende Begründung für unsere angebliche Gewaltorientierung geben. Und die wurde da jetzt mal ebenso fadenscheinig nachgeliefert. Das wollen wir doch erstmal sehen.
Wie lautet jetzt diese Begründung, die nachgeliefert wurde?
Naja, das ist nachzulesen. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht vorliegen, aber im Groben und Ganzen geht es in die Richtung zu sagen, unsere aktiven Mitglieder seien ja nicht selbst gewaltorientiert, aber dadurch, dass sie eben auch Menschen unterstützen, denen vorgeworfen wird, politische Delikte begangen zu haben, zum Beispiel auf Versammlungen, seien wir dann doch in den Kontext einzuordnen. Und das finde ich schon ziemlich mau, denn natürlich ist es ein legitimes Recht, auch Menschen, die angeklagt sind, sowohl mit Anwältinnen und Anwälten zu versorgen, als auch ihnen sonstigen Beistand zu leisten und ihnen Solidarität zuteil werden zu lassen. Ich weiß nicht, was daran eine explizite Gewaltorientierung sein soll. Das ist für mich fadenscheinig. Und der Inlandsgeheimdienst sollte vielleicht erst mal gucken, dass er seine Verwicklung in den NSU-Komplex selber aufarbeitet.
Jetzt habe ich gerade in der FAZ nochmal ein Argument gefunden. Die FAZ ist ja auch immer ganz stark mit dabei, den Linksextremismus im Land zu thematisieren, wie einige anderen Medien auch. Es ist ein Thema, das sich gut verkauft im Medienmarkt. Da heißt es, dass sie ihre Mitglieder dazu aufrufen oder die Leute, die sie unterstützen, sich nicht von ihren Straftaten oder von den Vorwürfen zu distanzieren und nicht mit den Behörden zusammenzuarbeiten, um Aufklärung zu leisten.
Ja, also letzteres würde jede gute Anwältin, jeder gute Anwalt auch betroffenen Aktivisten und Aktivisten raten, keine Aussagen zu machen und nicht quasi selber bei der Strafverfolgung mitzuhelfen. Das ist natürlich auch Kern unserer Arbeit und von dem, was wir Leuten raten. Aber das ist auch schlicht und ergreifend irgendwie das, was wie gesagt eine gute Verteidigung auch rät. Und das andere ist ja natürlich, sagen wir, dass wir uns nicht zu entschuldigen haben vor einem Gericht, das uns ja gerade kriminalisiert, weil es natürlich auch darum geht, zum einen die Legitimität linker Politik zu diskreditieren und natürlich auch eine politische Identität von den Angeklagten so in einer gewissen Weise auch zu untergraben und zu brechen, wenn man dann zu Kreuze kriecht und sich quasi zu entschuldigen hat oder etwas zu bereuen hat. Das hat nichts damit zu tun, dass nicht Aktivistinnen und Aktivisten selbstkritisch mit dem umgehen sollten, was es an politischen Aktivitäten gibt. Aber das tun wir nicht vor Gericht, sondern das machen wir in unseren eigenen politischen Gruppen und Zusammenhängen.
Jetzt werden auch die Zahlen für linksextreme Straftaten oder beziehungsweise Anklagen immer hochgerechnet. Es sind auf einem sehr hohen Stand derzeit. Wie begründen Sie sich das? Nur deswegen, weil auch Organisationen wie die Rote Hilfe in den Verfassungsschutzberichten auftauchen? Oder gibt es da andere Gründe dafür, dass solche Zahlen hochgekocht werden?
Ja, da kann ich jetzt natürlich nur Vermutungen anstellen. Also zum einen traue ich keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Ist ja so ein geflügeltes Wort. Deswegen weiß ich nicht, was darunter fällt, unter welchen Kriterien. Ich habe aber den Eindruck, dass bestimmte Behörden und vielleicht auch einzelne Medien ein Interesse daran haben, derartige Behauptungen aufzustellen, weil das ist natürlich reißerisch. Ja, und mit Angst und Befürchtungen und vagen Behauptungen lässt sich gut Politik machen und lässt sich auch gut eine Auflage verkaufen unter Umständen.
Sie haben vorhin den NSU-Komplex angesprochen. Da ist der Verfassungsschutz auch stark immer noch in der Aufklärungsarbeit unbeteiligt gewesen, könnte man so sagen. Dagegen gab es auch viele Proteste und von linker Seite immer wieder Demonstrationen, die zum Teil auch wieder kriminalisiert wurden. Wie ist denn da der Umgang sozusagen, wenn man gegen den Verfassungsschutz selber demonstriert? Wie schnell wird man linksextrem?
Naja, ich glaube, das geht im Zweifelsfall ganz fix, weil dann natürlich irgendwie auch natürlich sich eine entsprechende Behörde auf den Schlips getreten fühlt. Aber ich meine, es ist natürlich nicht wegzudiskutieren, dass bestimmte Akten geschreddert wurden, die das NSU-Verfahren betreffen, dass bestimmte Personen, die in dem Zusammenhang stehen, einfach schlicht und ergreifend keine Aussagen machen oder nur sehr vage. Und dass diese Behörde in irgendeiner Art und Weise, wer weiß, ob es hier mal zu 100% rauskommt, zumindest irgendwie involviert ist. Und diese Behörde ist ja auch völlig intransparent. Das kritisiert ja nicht nur die Rote Hilfe, das kritisieren ja auch parlamentarisch vertretene Parteien zum Teil, Bürgerrechts- und Datenschutzinitiativen. Und wir sind der Meinung, dass es ein gutes Recht ist, diese Behörde zu kritisieren, wie es ein gutes Recht ist, jede Behörde zu kritisieren für ihre Arbeit. Und man muss sich natürlich die Frage stellen, ob es nicht schlicht und ergreifend auch an der Zeit ist, sich zu fragen, ob eine Behörde in dieser Art und Weise überhaupt nötig ist und ob sie einer Demokratie nützt oder nicht.
Jetzt gerade im Fall der politischen Verfolgung von Demonstranten und Aktivisten war der G20-Gipfel ja ein großes Ereignis, bei dem viele Menschen festgenommen worden sind, auch nach neuen Paragraphen und in der stärkeren Gesetzgebung. Und jetzt kam auch noch heraus, dass Polizisten in Vermummung an der Welcome to Hell-Demo teilgenommen haben. Wie läuft da zurzeit die Situation der Roten Hilfe, wo vertritt sie Leute und was kann man von diesen Fällen berichten?
Also zum einen ist es so, dass wir bereits im Vorfeld des G20-Gipfels eine umfassende Spendenkampagne durchgeführt haben, weil Schlimmes zu erwarten war. Die Ankündigungen der Polizeibehörden waren ja entsprechend markig. Und da kann ich nur erstmal sagen, vielen Dank an die vielen Spenderinnen und Spender, die tatsächlich jetzt ermöglichen, dass wir Betroffene unterstützen. Wir begleiten Prozesse, wir machen im Bündnis mit anderen Initiativen und Gruppen Kundgebungen, auch vor den Gefängnissen, aber auch so. Es sitzen Mitglieder in unabhängigen Untersuchungsausschüssen und wir begrüßen natürlich auch, wenn andere Organisationen und Grundrechtsorganisationen Klagen führen, um aufzuarbeiten, was da passiert ist und natürlich dafür zu sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Denn es gab ja eine umfassende Polizeigewalt, eine massive Grundrechtseinschränkungen, auch was die Versammlungsfreiheit betraf. Und das hat Aktivistinnen und Aktivisten getroffen, das hat aber auch Journalistinnen und Journalisten und auch Unbeteiligte betroffen. Ich bin mir sicher, dass da im Kleinen noch viel mehr passiert ist, als wir heute wissen. Und dass sogenannte Agent Provocateur sich in der Demonstration Welcome to Hell befunden haben, wundert mich gar nicht. Es ist im Prinzip nur folgerichtig, so wie die Polizei da aufgetreten ist. Aber es ist nichtsdestotrotz natürlich auch skandalös und gehört in die Öffentlichkeit und aufgearbeitet.
Wie sehen Sie das, dass in der Öffentlichkeit eine Thematik wie die Agent Provocateurs oder die massiven Polizeiangriffe, die auch auf Journalisten und Unbeteiligte eingeprasselt sind, dass das nicht den großen Skandal gibt, wie die vermeintliche Machtlosigkeit des Staates in dem kurzen Zeit der Anarchie auf der Schanze, wie es immer in den Medien heißt?
Ja, also ich muss sagen, ich sehe da durchaus positive Ansätze auch in der Berichterstattung, weil nachdem der Aufschrei der Auseinandersetzung während der Aktionswoche Großwahl gab es durchaus eine Menge kritische Berichte, die durchaus ja auch die entsprechenden Repressionsbehörden teilweise in Erklärungsnot bringen. Ja, zum Beispiel auch da in dieser Aktion am Rondenberg. Und ich kann mir das nur so erklären, dass natürlich viel öfter über die Auseinandersetzung berichtet wird und die Erwähnung, dass es auch Agent Provocateur in den Demonstrationen gegeben hat, die mutmaßlich möglicherweise auch Streiftaten begangen oder mit angeheizt haben. Das ist natürlich etwas, das möchten vielleicht viele auch gar nicht so richtig hören. Oder wir erleben das auch, dass Leute, die durchaus aufgeschlossen sind, unserer Politik gegenüber das gar nicht so richtig glauben können, weil wir denken, das gibt's doch nicht, dass ein Staat, der bürgerlich-demokratisch verfasst ist, solche Mittel anwendet. Warum denn? Das sei doch völlig unverhältnismäßig. Da können wir immer nur wieder sagen, ja, aber das passiert. Und das passiert bei nahezu allen größeren politischen Events. Und wie weit solche Provokateure auch dafür gesorgt haben, dass die Dinge da so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind, das können wir nur orakeln und werden es vielleicht auch nie erfahren.